Also ich möchte, wie schon angedeutet, versuchen, in einer Stunde auch fertig zu sein, damit ihr rechtzeitig zu Hause seid. Und ich denke, wir haben auch genug gehört heute schon, dass ich versuche, mich kurz zu fassen. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Aber wir haben ein wichtiges Kapitel vor uns. Und ich lese zuerst einmal einen Teil dieses Kapitels, das ziemlich umfangreich ist. 1. Mose Kapitel 27. Und ich lese erst mal bis Vers 17, damit wir den Text vor Augen haben. Es geschah, als Isaak alt geworden und seine Augen zu schwach waren, um zu sehen, da rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, mein Sohn. Und er sprach zu ihm, hier bin ich. Und er sprach, siehe doch, ich bin alt geworden und ich weiß nicht den Tag meines Todes. Nun nimm doch dein Jagdgerät, dein Köcher, deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld, erjage mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, wie ich es gern habe. Und bring es mir her, dass ich esse, damit meine Seele dich segne, ehe ich sterbe. Und Rebekka hörte zu, als Isaak zu seinem Sohn Esau redete, und Esau ging aufs Feld, ein Wildbret zu erjagen, um es heimzubringen. Und Rebekka sprach zu ihrem Sohn Jakob und sagte, siehe, ich habe deinen Vater zu deinem Bruder Esau also reden hören. Bringe mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, das ich esse, auf das ich dich vor dem Herrn segne vor meinem Tod. Und nun, mein Sohn, hör auf meine Stimme in dem, was ich dich heiße. Geh doch zur Herde, hol mir von dannen zwei gute Ziegenböcklein, und ich will zu einem schmackhaften Gericht bereiten für deinen Vater, wie er es gern hat. Und du sollst es deinem Vater bringen, dass er es esse, damit er dich segne vor seinem Tod. Da sprach Jakob zu Rebekka, seiner Mutter, siehe, mein Bruder Esau ist ein haariger Mann, ich bin glatt. Vielleicht wird mein Vater mich betasten, ich werde in seinen Augen sein wie einer, der Spott mit mir treibt. Ich werde Fluch auf mich bringen und nicht Segen. Seine Mutter sprach zu ihm, dein Fluch komme auf mich, mein Sohn, hör nur auf meine Stimme und geh, hol mir. Und er ging und holte und brachte seiner Mutter. Und seine Mutter bereitete ein schmackhaftes Gericht, wie sein Vater es gern hatte. Und Rebekka nahm die Kleider Esaus, ihres älteren Sohnes, die kostbaren, die bei ihrem Haus waren, und sie zog sie Jakob, ihrem jüngeren Sohn, an, und die Felle der Ziegenböcklein zog sie über seine Hände und über die Glätte seines Hauses, und sie gab das schmackhafte Gericht und das Brot, das sie ihm bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes. Und dann kommt es hier dann zu der Begegnung Jakob und Esau. Ich habe das Kapitel überschrieben mit, wie Charakterschwächen zu Charaktersünden werden. Wir haben ja heute Nachmittag dieses Zwischenhoch kurz betrachtet. Man hat den Eindruck, dass Isaak und Rebekka sich näher gekommen sind. Immerhin, sie haben miteinander gescherzt oder liebkost. Nebenbei gesagt, das war damals in der Zeit ein sicheres Zeichen, dass jemand verheiratet war. Und das darf ich vielleicht auch den jungen Leuten hier sagen, wartet auch mit solchen Liebkosungen, bis ihr verheiratet seid. Gott hatte ihn gesegnet, materiell, das ist ganz überraschend in diesem Kapitel. Und selbst die Ungläubigen konnten erkennen, dass Gott mit ihm ist. Welch ein Zeugnis in dieser Umgebung. Wir sehen, dass er mit dem Brunnen beschäftigt ist, erinnert so ein bisschen an seine erste gute Zeit. Er ist ein Anbeter Gottes hier in diesem Kapitel. Aber wir sehen, dass dieses Kapitel auch mit einer großen Not, mit Herzeleid endet in Vers 35, wo sie darüber traurig sind, wie Esau sich zwei heidnische Frauen genommen hat. Und ich glaube, dass wir daraus eine Lektion ziehen können. Gott versucht mit Güte, mit Segen, trotz aller Sünde im Leben von Isaak, darüber haben wir auch gehört, das Herz von Isaak und Rebekka zu bewegen, aber auch mit Not und Leid, um sie, auch um uns in die Nähe Gottes zu ziehen, vielleicht auch um die Beziehung zum Ehepartner zu heilen. Wir sagen ja gerne, Not schweißt zusammen oder Not lehrt beten. Das können viele Ehepaare unter uns sicherlich auch bekennen. Aber es endet eben mit diesem Vers, Herzeleid für Isaak und Rebekka. Ist die Ehe von Isaak und Rebekka wirklich geheilt worden? Das Kapitel, was wir hier lesen, scheint dem zu widersprechen. Es war scheinbar nur ein Zwischenhoch, das dem üblichen Dunst oder Nebel Platz machen musste. Wir lernen, dass Gottes Güte und Gottes Zucht oder Erziehung nicht unbedingt bleibende positive Veränderungen bewirkt haben. Es findet kein Austausch statt zwischen den Eheleuten, bis auf diese eine Szene. Und gerade das Kapitel, was wir gelesen haben, da sehen wir, dass die Beziehung zu ihren Lieblingen weiter vertieft wird und auch ganz chaotisch endet. Ich wiederhole, aus dem früheren vorbildlichen Miteinander wurde ein bedenkliches Nebeneinander und jetzt haben wir vor uns ein folgenschweres Gegeneinander. Und dieses Kapitel belegt auch eine allgemeine Beobachtung, die wir machen können, dass im Alter, und das ist jetzt für die älteren Geschwister wichtig zu hören, sich oft Charakterschwächen zu Charaktersünden manifestieren. Das ist leider so. Die Saat des Lebens geht irgendwie auf und das trifft auch uns Christen. Und wie schön und wie selten sind Zeugnisse in der Bibel oder auch in der Kirchengeschichte und in der Gegenwart von Ehen und Familien, die etwas ganz anders ausdrücken und vermitteln, wie gerade hier das Leben von Isaak und Rebekka. Ich würde gerne auf ein Buch noch hinweisen. Einmal erinnern wir euch Müller, aber die sind schon alle weg. Aber sein Eheleben war wirklich vorbildlich. Und da gibt es eine sehr, sehr schönes Bekenntnis. Jetzt ist es weg. Er ist nicht weg, ich finde es. Er sagt über seine Ehe, jedes Jahr wurde unser Glück größer und größer. Nie habe ich meine geliebte Frau irgendwo in Bristol unerwartet getroffen, ohne mich darüber zu freuen, als ich sie sah. Auch in den Waisenhäusern sah ich sie nie, ohne dass mein Herz glücklich darüber war. Täglich, wenn wir uns in unserem Ankleidezimmer im Waisenhaus trafen, um unsere Hände vor dem Mittag oder Abendessen zu waschen, freute ich mich, sie zu sehen, und ihr ging es genauso. Tausende Male sagte ich ihr, mein Schatz, solange du meine Frau bist, habe ich mich immer gefreut, bei dir zu sein. Am Ende, wir hatten nicht nur einige glückliche Tage in jedem Jahr, nicht einen glücklichen Monat, sondern wir hatten 12 Monate des Glücks im Jahr, und das Jahr aus, Jahr ein. Sehr oft sagte ich ihr, mein Schatz, glaubst du, dass es ein Ehepaar in Bristol oder in der ganzen Welt gibt, das glücklicher ist als wir? Das ist wirklich bewegend zu lesen. Wo haben wir heute solche Vorbilder? Ich habe mich sehr gefreut über eine Schwester, die mir heute Morgen sagte, dass sie 50 Jahre mit ihrem Mann verheiratet war, der im letzten Jahr heimgegangen ist, und dass sie eine glückliche Ehe hatten. Das ist wirklich eine Seltenheit. Ein zweites Buch, das euch wahrscheinlich nicht so bekannt ist, obwohl die Autorin vielen von euch bekannt ist, Patricia Sengchen oder St. John. Ihr kennt die Kinderbücher, gerade vom Wildenwald, Spuren im Schnee, teilweise verfilmt worden. Die hat über ihren Vater eine Biografie geschrieben. Also eine Tochter schreibt über ihren Vater, der war Reisender in den Sachen Gottes, so eine Art Reisebruder in den Brüderversammlungen, Anfang des 20. Jahrhunderts, also um 1910, 20 rum, bis 50 ist er, glaube ich, heimgegangen. Und das Buch, das ist so schön geschrieben, da werden keine Abenteuer erzählt oder irgendwelche Menschenfressereien oder sonst irgendwas, sondern hier wird uns ein Charakter vorgestellt, der solch eine Christusähnlichkeit ausstrahlt, das ist wirklich unwahrscheinlich bewegend. Und wenn ihr euren Ehemann beschämen wollt oder auch umgekehrt, dann schenkt ihm dieses Buch. Hier wird er vorgestellt, einmal als Familienvater, als Ehemann, als Arbeiter im Werk des Herrn. Ein Mann, der sehr weise war, die Bibel sehr gut kannte, aber vor allem erfüllt war von Christus und das in seinem Leben ausdrückte und auch in seiner Familie. Und die Zeugnisse, die über diese Ehe ausgesprochen wurden, lese ich ein paar vor. Meine Familie soll einmal genauso sein wie ihre, schrieb eine junge Braut. Ich danke für Gott für das wunderbare Beispiel, das ihr gemeinsames Leben gab, schrieb eine bekannte Missionarin aus Indien. Ich danke Gott für das Vorrecht, oft im Kreis ihrer Familie zu Gast gewesen zu sein und diese wunderbare Atmosphäre der Liebe und Harmonie zu erleben, die sogar die Wände ihres Heimes zu durchdringen schien. Eine andere: Sie können kaum ahnen, was ihr gemeinsames Leben für mich bedeutet hat. Es hat mir vielleicht mehr als jede Predigt und alle Lehre zu sagen, obwohl ich niemand kennengelernt habe, der so predigen konnte wie sie. Aber jeder wusste, dass man immer zu ihnen kommen konnte, wenn man Rat brauchte. Man stieß bei ihnen immer auf offene Ohren, auf die Bereitschaft, die Probleme in ein Gebet zu verwandeln. Und man ging mit dem Gedanken wieder weg, dass nun alles gut werden würde. Da gibt es noch viele andere Zeugnisse. Ist das nicht schön, wenn man das von einem Ehepaar sagen kann? Zum Sonderpreis von 5 Euro statt 9,50 Euro aus kleinen Anreiz, dieses Buch mitzunehmen. Ja, hier in diesem Kapitel haben wir ein Drama vor uns. 4-Personen-Drama, 3 Gläubige und ein Gottloser, das war der Esau, die alle aktiv gegen Gottes Pläne und Prinzipien und Absichten handeln. Und alle scheitern, und zwar scheitern total. Und für mich ist dieses Kapitel wirklich ein Beispiel dafür, ja, dass Gott über allem steht und dass er wirklich souverän ist und alles in der Hand hat. Auch wenn wir noch so krumm und schief sind, auch in unserem Christsein. Das Kapitel endet, um das vorwegzunehmen, mit einer lebensmüden Rebekka, die nicht mehr leben will, wenigstens so tut, um ihren Mann unter Druck zu setzen. Das kennen wir ja auch bei manchen Frauen, Ehefrauen, die das ganz gut ausspielen können, aber die ihren Liebling, den Jakob, nicht wiedersehen werden wird. Das ist die letzte Szene der beiden hier in diesem Kapitel. Es endet mit einem Jakob, der aus Angst vor Esaus Rache in die Fremde flieht und über 20 Jahre auch seinen Vater nicht wiedersehen wird, sein Elternhaus nicht mehr sehen wird. Es endet mit einem völlig verbitterten, mit Mordabsichten erfüllten Esau, der sich von den Frommen betrogen weiß. Und es endet mit einem alten, blinden Vater, Isaak, der die größte Enttäuschung und Erschütterung seines Lebens erfahren hat. Ein ganz bewegendes Kapitel. Beginnen wir mit Isaak, und ich werde jetzt wie in einem Drama den Scheinwerfer mal auf den einen, auf den anderen lenken. Und das Kapitel ist so voll, das kann man nicht in einer Stunde, auch nicht in 2 Stunden einigermaßen erschöpfend betrachten. Ich kann nur ein paar Blitzlichter hier präsentieren. Isaak alt, blind, konnte nicht mehr sehen, passiv, wie wir gehört haben, vom Charakter her und genusssüchtig. Das haben wir schon festgestellt. Und die Bibel verbindet normalerweise Alter mit Weisheit und Reife. Das kann Gott von uns erwarten als Christen. Bei Isaak ist beides nicht vorhanden. Weder Reife noch Weisheit. Wir sagen im Volksmund, Alter schützt vor Torheit nicht. Und das trifft leider auch auf Christen zu, auch auf die Männer Gottes in der Bibel. Auf einige auf jeden Fall. Erinnern wir uns an David. Er war kein junger Mann, als er in 2. Samuel 11 zum Ehebrecher und Mörder wurde. Man schätzt, dass er 50, 60 Jahre alt war. Salomo, der weiseste Mann auf Erden, war im Alter ein Narr. Die Bibel sagt, er liebte viele fremde Frauen in seinem Alter, die ihn zum Götzendienst verleiteten. Samuel, dieser Prophet und dieser Beter, ein Vorbild am Gebet, setzte im Alter seine korrupten Söhne als Richter in Israel ein. Und das war die Ursache, warum er auch abgesetzt wurde. Und die Liste könnte man mit vielen anderen traurigen Beispielen der Bibel erweitern. Und wie recht hatte Spurgeon, als er in einer Predigt betete: Behüte mich in der Jugend, wenn meine Leidenschaften stark sind. Behüte mich im Alter, wenn ich mir auf meine Weisheit etwas einbilde und deshalb ein größerer Tor sein mag als selbst die Jungen. Das ist ein sehr weises Gebet. Spurgeon ist nur 58 Jahre alt geworden, der Herr hat ihn heimgeholt und bis zum Ende war er wirklich ein Mann Gottes. Isaak war blind, leider nicht nur körperlich, sondern blind für Gottes Pläne und blind für den Betrug und die Heuchelei in seiner Familie. Er sagt in Vers 2 zu Esau, siehe doch, ich bin alt geworden und ich weiß nicht den Tag meines Todes. Aber er sollte noch mehr als 40 Jahre leben, stell dir das mal vor. MacArthur schreibt sogar 43 Jahre. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, wie alt er wirklich hier war. Aber etwa 40 Jahre sollte er noch weiterleben. Aber ich weiß nicht den Tag meines Todes. Wie ganz anders sein Sohn Jakob am Lebensende. Jakob, ein katastrophaler Anfang seines Lebens, das haben wir schon gesehen. Aber ein wunderschönes Ende. Gott ist mit diesem Mann ans Ziel gekommen. Ein ganz verrückter Charakter, der Jakob, aber am Ende seines Lebens ein Anbeter Gottes. Als er starb, da wusste er um den Tag seines Todes. Er wusste, Gott würde ihn abrufen. Er hat seine Söhne noch einmal versammelt, sie gesegnet, über sie prophezeit. Und dann zog er seine Füße aufs Bett und starb. Oder denken wir an Mose, der auf den Berg ging und wusste, ich werde an diesem Tag abtreten. Oder denken wir an Elia, der ganz genau wusste, den Tag seines Todes, Gott hat es gesagt, er macht eine Rundreise, verabschiedet sich von den Söhnen der Propheten, spricht noch einmal mit seinem geistlichen Sohn Elisa, lässt ihn einen Wunsch aussprechen und dann wird er heimgeholt. Er wusste um den Tag seines Todes. Jakob hat hier im Alter Gottes Pläne und Verheißungen entweder vergessen oder ignoriert oder verdrängt. In jungen Jahren war er ein Beter, aber wir lesen das leider hier im Alter nicht mehr. Er möchte Esau segnen, der als gottloser Hurer ihm und Rebekka viel Kummer bereitet hat. Ich erinnere an den letzten Vers in Kapitel 26. Herzeleid. Warum? Weil er ein Gottloser war und ein Hurer war. Und dann möchte er vor seinem feierlichen Segensspruch, und das müssen wir uns ja mal vorstellen, im Bewusstsein, dass er möglicherweise bald sterben wird, möchte er das tun, ja, was für einen Patriarchen damals wirklich der Schlusspunkt seines Lebens ist, der Höhepunkt, könnte man fast sagen, zum letzten Mal oder einen letzten Segen auszusprechen. Er möchte vorher kräftig und genussvoll essen, wie er es gern hat, habe ich betont. Dreimal lesen wir es in diesem Kapitel. Dafür war er bekannt. Das bedeutet, seine Kraft für diese wichtige und folgenschwere geistliche Handlung zieht er nicht aus dem Gebet, aus der Gemeinschaft mit Gott, sondern aus irdischem Genuss, so wie er es gern hatte. Nochmal richtig, essen, damit ich dich segnen kann. Leute, das ist so tragisch. Vielleicht verzeiht ihr mir den Vergleich, wenn der Wolf am Nestvogel am Sterbebett liegt und hat seine beiden Kinder, seine Frau um sich, Lukas und Tabea, die Patricia, und er würde sagen, bevor ich mich verabschiede, nochmal durch euch bete, dann legt mir doch mal ein DVD auf, Hannover gegen Bremen, das möchte ich nochmal gesehen haben. So wirklich, entschuldigt bitte, das ist eigentlich unpassend in dieser Situation, aber nur um euch mal dieses Perverse hier vorzustellen. Er möchte noch mal fett essen, bevor er sich verabschiedet von seinem Sohn und ihn segnet und einen lebensentscheidenden Segen aussprechen will. Dahin kann man kommen, als ein Mann Gottes. Und hier wird deutlich, dass seine Schwäche, Passivität und Genusssucht zu einer Sünde wird. Und hier haben wir das wieder, diese Passivität und Genusssucht. Kurzer Schwenk auf Rebekka. Das Erste, was wir lesen von ihr, hinter der Geschichte, Vers 5, und Rebekka hörte zu. Woran erinnert das? An Sarah. Scheinbar scheint das eine eigene Art von Frauen zu sein, zu hören, wenn hinter verschlossenen Türen was geredet wird, um das mitzukriegen. Verzeiht bitte. Wir würden sagen, als Männer typisch Frau. Aber, und das ist auch wieder tragisch, was macht sie mit dem, was sie gehört hat? Sie geht nicht zu ihrem Mann hin und spricht mit ihm und stellt ihm den Ernst der Lage und Situation vor, erinnert ihn an die Verheißung Gottes und an den Plan Gottes, um ihn vor einer Katastrophe zu warnen. sie ist ihm keine Hilfe mehr und keine Korrektur. Vielleicht hat sie auch gesagt, wie manche Schwestern vielleicht unter uns, alles Reden ist ja sowieso zwecklos, der ändert sich doch nicht, der hört nicht auf mich, macht immer was er will, setzt seinen Dickkopf durch, was wir alles so zu hören kriegen von unseren Frauen, die resignieren und sagen, es hat einfach keinen Zweck, wir müssen irgendwie die letzten Runden noch überleben und dann ist Schluss, so ungefähr. Sie kennt die Schwäche ihres Mannes ganz genau, aber sie nutzt sie für ihren akuten Rettungsplan. Und das ist wirklich eine Katastrophe. Und dann überredet und bedrängt sie den Jakob zu schamloser Lüge und Betrug. Die Ehe ist hier auf dem Tiefpunkt. Liebe Schwestern, bitte denkt daran, ihr sollt euren Ehemännern eine Hilfe sein, eine Ergänzung und auch notfalls eine Korrektur. Wie reagiert ihr, wenn ihr seht, dass eure Männer Dinge tun, die nicht gut sind? Guckt ihr weg? Wenn ihr seht, dass euer Ehemann pornografische Schriften in seinem Schrank hat oder vielleicht sogar auf seinem Nachttisch Schrank hat, was macht ihr, wenn ihr seht, dass im Internet bestimmte Seiten aufschlägt? Was macht ihr, wenn ihr merkt, der liebt Alkohol oder andere Drogen? Leider gucken viele Schwestern weg, wollen es nicht wahrhaben, verdrängen es. Ein Phänomen, was ich immer wieder feststellen muss, nicht verstehen kann, aber irgendwie scheinbar auch so ein Mechanismus ist im Wesen der Frau, sich irgendwie zu schützen. Sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Ich habe in letzter Zeit so viele dramatisch schlimme Sachen erlebt. Bei so Leuten, die dem Herrn folgen, die bekannt sind, wo auch der Mann ein Verkündiger ist und in vielen geistlichen Aufgaben steht. Die Frau weiß das, pornografiesüchtig, aber sie will es nicht wahrhaben. Eine Katastrophe. Ich war eine von vielen, wenn Pornografiesucht eine Ehe gefährdet. Hier schreibt eine Frau, verheiratet mit einem Mann, gläubiger Mann, begabter Mann, aktiv in der Gemeinde. Und sie sieht, er ist pornosüchtig. Und die ganzen Erfahrungen, die sie macht, was sie durchlebt, durchleitet, sich von ihm trennt und wie dann der Mann irgendwie dann doch noch gewonnen wird, das könnt ihr hier nachlesen. Und ich möchte euch bitten, scheut euch nicht, dieses Buch zu lesen und vielleicht auch anderen weiterzugeben. Das ist so wichtig, auch ihr Schwestern, dass ihr wisst, welchen Gefährdungen eure Männer ausgesetzt sind. Guckt nicht weg, sondern beschäftigt euch damit und das ist ein unheimlich erschütterndes Zeugnis, aber auch ein hilfreiches Zeugnis, auch zu einem Sonderpreis, ich glaube 3,50 Euro statt 9,95 Euro. Ihr dürft die Dinge nicht verdrängen. Und ich weiß, wie schwer das ist, mit einem Mann darüber zu sprechen. Aber bitte tut es, lasst euch von dem Herrn Weisheit schenken, Liebe schenken und einfach die Kraft, und da gehört viel geistige Kraft zu, das zu tun. Das ist eure Aufgabe. Wie reagiert ihr auf die Schwächen und Sünden im Leben eurer Ehemänner? Redet nicht mit euren Kindern darüber, auch nicht mit euren Freundinnen. Redet mit dem Herrn darüber, aber redet dann auch mit eurem Ehemann. So, jetzt ein Schwenk auf Jakob. Wie alt er in der Situation ist, ist nicht ganz klar. Im letzten Vers von 26 wird geschildert, in den letzten beiden Versen, dass Esau und Jakob natürlich 40 Jahre alt waren. Wie viele Jahre jetzt vergangen sind, Kapitel 27, kann man nicht so klar erkennen. Vielleicht war er 50 oder 60 oder 70 Jahre alt. Er war also hier kein junger Mann mehr, wie man manchmal sich das vorstellt. Aber sehen in seinem Verhalten ab Vers 11 keine Gottesfurcht. Als die Mutter ihn überredet, sich zu verkleiden und dann da dem Vater dieses Wildbrett in Anführungsstrichen zu präsentieren, da fürchtet er das Erwischtwerden mehr als Gottes Urteil über diese Tat. Er fragt nicht, ist das richtig, was ich tue, sondern welche Folgen hat mein Tun? Erinnern wir uns an Josef, seinen späteren Sohn in der Versuchungsstunde, als die Frau von Potiphar in eine Bedrängnis stellt und ihn versucht, wo keiner Zeuge sein konnte und alles sicherlich auch in ihm schrie, diese Sünde zu begehen. Und das war sicherlich keine Vogelscheuche, die hier ein Minister damals als Ehefrau hatte. Er sagt dieser Frau, wie könnte ich dieses große Übel tun und wieder Gott sündigen? Wie ganz anders hier der Jakob. Er fragt nicht, wie denkt Gott darüber, sondern welche Folgen hat mein Tun, wie denken die anderen über mich? In 3. Mose 19, Vers 14 haben wir ein Gebot des Herrn an sein Volk, du sollst einem Tauben nicht fluchen und vor einem Blinden keinen Anstoß legen. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Hier ist Jakob bereit, einem Blinden einen Anstoß zu legen, weil er sich nicht vor Gott fürchtet. Wir sehen in Vers 13 und 14 einen falschen Gehorsam. Die Mutter drängt auf ihn ein, hör auf meine Stimme. Und als er seine Sorge äußert, ja, wenn der Vater mich erwischt, was soll er denken und so weiter. Dein Fluch komme auf mich. Kann man Verantwortung übertragen für sein Tun? Das ist ein ganz schwerer Erziehungsfehler, den die Mutter hier macht, wenn sie überhaupt noch, aber es scheint ja so, Einfluss auf ihren Sohn hatte, dass sie meint, sie könnte Verantwortung ihres Sohnes übernehmen auf sich. Wieder ein Schwenk auf Rebekka. Wir lernen sie hier kennen im Kapitel als eine perfekte Köchin, die in der Lage ist, in aller Eile aus zwei Ziegenböcken ein Wildbrettmenü zu servieren, wie er es gern hat. Also ich wüsste gerne, wie die das gemacht hat. Das heißt, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ihr Schwestern könnt euch das ja vielleicht etwas mehr vorstellen, welch ein Genie diese Frau war, in aller Eile aus zwei Ziegenböcken ein Wildbrett zu präsentieren. Unglaublich. Sie überschaut und berechnet alle möglichen Eventualitäten in der Szene. Sie hat daran gedacht, naja, Esau, ein haariger Mann, ein Bär, Jakob, glatt. Wie gehen wir damit um? Dann hat sie dann noch aus dem Fell des Ziegenbocks, der Ziegenböcke, dann ihn bekleidet, weil sie ahnte, dass der Vater ihn betasten würde. Er ist ja blind, aber hat einen guten Tastsinn. Und da wird er Jakob dann eingekleidet von seiner Mutter und sie schickt ihn los. Wieder ein Blick auf Jakob, den Rollenspieler. Und dazu lese ich dann den Text hier ab Vers 18. Und er ging zu seinem Vater hinein und sprach, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, wer bist du, mein Sohn? Und Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du zu mir geredet hast. Steh doch auf, setz und iss dich. Ist von meinem Wildbrett, damit deine Seele mich segne. Und Isaac sprach zu seinem Sohn, wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn? Und er sprach, weil der Herr, dein Gott, es mir begegnen ließ. Da sprach Isaac zu Jakob, tritt doch her, dass ich dich betaste, mein Sohn, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob trat hin zu seinem Vater Isaac und er betastete ihn und sprach, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren haarig wie die Hände seines Bruders Esau. Und er segnete ihn. Und er sprach, bist du wirklich mein Sohn Esau? Und er sprach, ich bin's. Da sprach er, reich es mir her, dass ich esse von dem Wildbrett meines Sohnes, damit meine Seele dich segne. Und er reichte ihm das hin und er aß und er brachte ihm Wein und er trank. Und dann kommt sein Vater und spricht zu ihm, tritt doch herzu und küsse mich, mein Sohn. Warum? Und er trat hinzu und küsste ihn und er roch den Geruch seiner Kleider und er segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. Und Gott gebe dir von dem Tau des Himmels, von der Fettigkeit der Erde und Fülle von Korn und Most. Völker sollen dir dienen, Völker schaffen dich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Wer dir flucht, ist verflucht. Wer dich segnet, sei gesegnet. Tja, dann haut der Jakob ganz schnell ab und dann kommt der Esau. Auch er bereitet ein schmackhaftes Gericht, bringt seinen Vater mit fröhlichem Wort. Mein Vater, stehe auf, esse von dem Wildbrett deines Sohnes, damit deine Seele mich segne. Und der Vater Isaac sprach zu ihm, wer bist du? Und er sprach, ich bin dein Sohn, dein erstgeborener Esau. Da erschrak Isaac mit großem Schrecken über die Maßen. Im Hebräischen muss das sich fast überschlagen. Die Kraft der Ausdrücke, um diesen Schrecken irgendwie zu umschreiben. Wer war denn der, welcher ein Wildbret erjagt mir gebracht hat? Ich habe von Augen gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet, und er wird auch gesegnet sein. Als Esau die Worte seines Vaters hörte, da schrie er mit einem großen und bitterlichen Geschrei über die Maßen und sprach zu seinem Vater, segne auch mich, mein Vater. Und er sprach, dein Bruder ist mit Betrug gekommen, hat deinen Segen weggenommen. Und da sprach er, ist es nicht, weil man ihm den Namen Jakob gegeben hat, dass er mich nur zweimal überlistet hat? Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen, siehe, nun hat er meinen Segen weggenommen. Und er sprach, hast du mir keinen Segen aufbehalten? Und da antwortete Isaac und sprach zu ihm, siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben. Mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Nun, was könnte ich für dich tun, mein Sohn? Und Esau sprach zu seinem Vater, hast du nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne mich, auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Tja, man wird dann über ihn gesagt, Vers 39b, siehe, fern von der Fettigkeit der Erde wird dein Wohnsitz sein, ohne den Tau des Himmels von oben her. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Es wird geschehen, wenn du umherschweifst, dann wirst du sein Joch zerbrechen von deinem Hals. Und Esau feindete Jakob an, wegen des Segens, womit sein Vater ihn gesegnet hatte. Und er sprach, es nahen die Tage der Trauer meinen Vater, mit anderen Worten, er wird ja bald sterben, werden ihn beerdigen, und dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Stellen wir uns diese Szene einmal vor. Also ich denke mal, dass der Jakob ein bisschen geübt hat. Er hatte ja wahrscheinlich, wie ich mir das vorstelle, ein bisschen piepsige Stimme. Eine helle Stimme. Jetzt sollte er den rauen Ton von Esau nachahmen, dieser Bär. Und ich kann mir vorstellen, wie das ein bisschen kläglich rauskam. Mein Vater, hier bin ich. Klappte nicht so gut und deswegen fragt der Vater ja nach. Wer bist du überhaupt? Höre ich richtig? Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Glatte Lüge, die erste hier. Und dann sagt der Vater, mit anderen Worten, hör mal, das ging aber ziemlich schnell. Wir haben doch noch nicht das Mikrozeitalter. Wie hast du das denn geschafft, so schnell hier so ein Essen zu machen? Tja, dann sagt der Jakob, weil der Herr dein Gott es mir gegeben hat. Heuchelei, Missbrauch des Namens Gottes. Zweite Lüge. Wenn wir Zeit hätten, würde ich euch die Traugeschichte meiner Jugend erzählen. Im gläubigen Elternhaus groß geworden, wie ich auch den Namen des Herrn missbraucht habe, um zu lügen. Zum Beispiel, das werden einige von euch nachempfinden können, bei uns in der Gemeinde war es üblich, alle zwei Jahre bekamen wir Hausbesuche von einem Reisebruder, das kennt ihr alles gar nicht. Das war so ein Bruder, der überörtlich unterwegs war in den Versammlungen, in den Gemeinden, und der besuchte jede Familie des Hauses. Und das wurde dann eingeteilt, das wusste man ganz genau, und ich wusste auch, und wir als Familie, der kommt immer mittags zu uns, in der Mittagspause, meine Eltern hatten Drogerie. Ja, das war immer ein Tag, wir Kinder und besonders ich, dachten mit ganz großer Sorge daran, denn wir wussten alle, und das war schön, gibt es ein tolles Essen, um diesen alten Bruder, Mann Gottes, richtig in Laune zu halten. Das gab es nur einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, da freuten wir uns drauf, aber das schmeckte uns deswegen nicht so gut, weil wir ganz genau wussten, wenn der letzte Pudding gegessen ist, dann kommen die Fragen, die peinlich sind. Bist du auch ein Schäflein des Herrn Jesus? Und dieses alle. Und dann las ich da mit grinsendem Gesicht, mit gefalteten Händen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, habe dann glatt und dreist gelogen, was ich alle bin und wie ich an den Herrn glaube, ihn liebe und so weiter. Und war dann froh, wenn er dann keine weiteren Fragen stellt und ich mich dann verkrümmeln konnte. Den Namen des Herrn missbraucht zur Lüge. Ich habe den Namen des Herrn oft gebraucht. Im Gebet. Ich war ein Gewohnheitsdieb in jungen Jahren, weil ich kein Taschengeld kriegte und meinte, ich müsste mir das dann auf andere Weise besorgen und habe vor jedem Diebstahl gebetet. War für mich nie ein Problem, dass es Gott gibt oder dass die Bibel wahr ist. Das war mir klar. Nur ich hatte absolut keine Beziehung dazu und wollte auch nie so werden wie die Christen, auch wenn ich jeden Sonntag mitging. Vor jedem Diebstahl gebetet. Ich wusste ja, dass Gott lebt. Sollte dafür sorgen, dass ich nicht erwischt werde. So etwa wie der Jakob hier. Wenn ich dann geklaut hatte und abends im Bett lag, ich wusste, das ist Sünde, dann habe ich gebetet, Herr, ich habe geklaut, das war Sünde, vergib mir bitte. Ich meine, ihr schmunzelt darüber, aber es gibt nichts Abgebrühteres als das, was ich gemacht habe und das, was der Jakob hier tut. Im Namen Gottes zu lügen. weil der Herr, dein Gott, es mir gegeben hat. Immerhin sagt er nicht mein Gott, sondern dein Gott. Das hat mich ein bisschen getröstet in der Beurteilung. Dann, als Isaak unsicher geworden ist, dann fragt er es nochmal in Vers 24, bist du wirklich mein Sohn? Ich bin's. Lüge zum dritten Mal. Und dann diese Szene, als der Vater ihn gesegnet hat und er gegessen hat und Wein getrunken hat, auch interessant. Bevor er dann segnet, dann will er jeden letzten Zweifel ersticken, indem er sagt, küsse mich doch, mein Sohn. Mit anderen Worten, ich kann ja nicht sehen. Und mein Tastsinn, tja, der spricht gegen das, was ich gehört habe. Jetzt will ich doch noch mal riechen. Und dann wird er geküsst und er ist er beruhigt. Und dann sagt er diese netten Worte, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. Also das ist eine solch dramatische, tragische Szene hier. Das ist unglaublich. Und dieser geheuchelte Liebesbeweis von Jakob erinnert natürlich an den Judaskuss in den Evangelien. Dann empfängt er den Segen seines Vaters scheinbar ohne Gewissensbisse. Man hat nicht den Eindruck, dass er irgendwie beschwert war und irgendwie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, als er nun diesen ungeheuren Segen über sein Leben und über seine Nachkommen hörte. Das hätte ihn doch zur Buße treiben müssen, oder nicht? Er wird überschüttet mit Segnungen. Und er war ein Lügner. Und dann verschwindet er in aller Eile, wie ich mir das vorstelle, weil er schon draußen die Schritte seines Bruders Esau hörte, der ihn in seiner Verkleidung ja nicht sehen darf. Der war dabei, nun dieses Wildbrett zuzubereiten. Hat sich wahrscheinlich gewundert, warum ist der so aufgeregt, der Jakob, so kenne ich den gar nicht. Warum hat er so rote Ohren und so weiter? Warum hüpft er auf einem Bein oder was? Hat dann weiter sein Wildbrett zubereitet. Und der Jakob war froh, dass Esau nichts gemerkt hat. Aber ihr Lieben, jetzt müssen wir einen kleinen Sprung machen. Saat und Ernte. Derselbe Jakob, einige Jahrzehnte später, wird auch mit einem Ziegenbock getäuscht. Und zwar mit dem Blut des Ziegenbocks, das seine Brüder genommen haben, und das Kleid von Josef da rein zu tauchen, es dem Vater zu schicken und zu sagen, hör mal, siehe, ist das nicht vielleicht doch der Leibrock deines Lieblingssohnes Josef? Was für ein Elend ist über ihn gekommen. Er wurde genauso getäuscht mit einem Ziegenbock, wie er den Vater getäuscht hatte. Kapitel 29, da ist es auch dunkel um Jakob, nicht weil er blind ist, sondern weil es Nacht ist. Er hat gerade geheiratet, eine lange Hochzeitsprozedur, dann hat er seine geliebte Rahel ins Zelt geführt und wacht am Morgen auf. Wahrscheinlich hat er die Nacht auch ein bisschen unter Alkoholeinfluss gelitten, wie das üblich war bei diesen langen, großartigen Hochzeitsfeiern. Und war im Glauben, hätte er seine geliebte Rahel neben sich im Bett gehabt. Und am Morgen, siehe, es war leer. Getäuscht in der Dunkelheit. Und dann beschwert er sich bei seinem Schwiegervater und sagt, mal, was ist denn jetzt los hier? Und dann sagt er ihm, ja, bei uns ist es nicht üblich, dass die Jüngere vor der Älteren heiratet. Diese alte Geschichte holt ihn wieder ein. Was du säst, das wirst du ernten. Ein Schwenk auf Isaak. Misstrauisch geworden durch die fremde Stimme, die er nicht einordnen kann, ist er ja irgendwie unruhig geworden. Also das ist nicht der Esau. Betastet er den Jakob, und das wissen wir alle, dass die anderen Sinne eines Blinden ja unwahrscheinlich aktiv sind und die viel mehr hören und viel mehr fühlen können wie wir. In unseren Freizeiten sind wir meist zwei Blinde dabei, auch letzte Woche noch. Da kann man das dann auch immer sehr gut merken, wie ausgeprägt dann der Tastsinn und auch der Hörsinn ist. Und sagt dann, tja, die Stimme ist Jakobs Stimme, ohne Zweifel. Aber die Hände sind Esaus Hände. Er vertraut also nicht auf seinen Hörsinn, sondern auf die anderen Sinne. Er vertraut auf das, was man fühlen kann. Und vielleicht dürfen wir hier auch die Bemerkung machen, wie schlimm das ist, wenn wir uns auf unsere Sinne verlassen, wenn wir ganz deutlich Dinge hören oder aus Gottes Wort lesen. Wahrscheinlich sitzt hier manches Mädchen unter uns, die in einer ähnlichen Situation ist, die sich verliebt hat in einen jungen Mann, der nicht gläubig ist. Und das Wort Gottes und die Brüder in der Gemeinde sagen alle einmütig, das kann Gott nicht segnen. Aber dann redet man sich so lange ein und sagt, wir passen so gut zusammen und wir lieben uns doch so. Und es hat doch der Herr auch zusammengeführt. Ich habe doch dafür gebetet. Und da macht man genau denselben Fehler wie hier der Isaak in seinem Alter. Lass dich warnen durch diese Geschichte. Vertraue niemals auf das, was dir deine Sinne sagen, sondern höre auf Gottes Wort. Und nach dem ersten Segen nochmal die Frage, ja, bist du wirklich mein Sohn Esau? Und dann trinkt er Wein. Und da möchte ich auch eine kurze Bemerkung zu machen. Wir haben drei Personengruppen im Alten Testament, die davor gewarnt werden, in bestimmten Situationen Wein zu trinken oder Alkohol zu trinken. Das sind einmal die Priester. Bevor sie zu ihrem Dienst gehen oder ins Heiligtum gehen, dann durften die keinen Alkohol trinken, keinen Wein, kein starkes Getränk. Warum? Sie mussten unterscheiden zwischen rein und unrein. Dann die Nazaräer, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben, die durften noch niemals Traubensaft trinken, keine Rosine essen, nichts vom Wein. Und auch die Könige, Sprüche 31, Vers 4 bis 6, werden gewarnt, nicht Wein zu trinken oder nicht viel Wein zu trinken, damit man die Elenden nicht vergisst unter Alkoholeinfluss und das Recht nicht rumdreht. Also Wein, Alkohol macht unnüchtern, will uns die Bibel hier sagen. Das können wir übertragen auf viele andere Dinge in unserem Leben. Wie tragisch, dass hier der alte Isaak, wie er meint, in seiner letzten Stunde seines Lebens noch einmal Wein trinkt und aller Nüchternheit beraubt ist. Küsse mich, mein Sohn. Und dann diese Verwechslung, wie der Geruch des Feldes, das Gott gesegnet hat. Also von seinen Sinnen völlig getäuscht, satt gegessen und getrunken, segnet er irrtümlich dann doch den Richtigen. Und wird dann total nüchtern und sieht geistlich wieder klar, als er nach Esaus Auftritt mit großem Schrecken über die Maßen erschrickt. Bitte stellt euch diese Szene einmal vor, was hier abgeht. Er hat also seinen ganzen Segen, dem, wie er meint, dem Erstgeborenen gegeben. Und dann stellt er fest, es war der Falsche. Das war ein totaler Erdrutsch. Das war eine Bombe, die hier platzte. Das ist unglaublich. Mit großem Schrecken über die Maßen. Er stand hier vor dem Scherbenhaufen seines Lebens. Wahrscheinlich können wir es gar nicht nachempfinden, was das für einen Patriarchen hier bedeutet, hier das falsch gemacht zu haben. Und dann kann ich nur staunen, dass wir im Neuen Testament in Hebräer 11 lesen, ich lese euch den Vers vor, braucht ihr nicht aufschlagen, durch Glauben segnete Isaak in Bezug auf zukünftige Dinge Jakob und Esau. Durch Glauben segnete Isaak in Bezug auf zukünftige Dinge Jakob und Esau. Wie kann man das verstehen? Wo ist hier der Glaube von Isaak? Ich schließe aus dieser Bemerkung in Hebräer 11, da werden ja die Glaubenshelden aufgelistet, dass der Isaak nach diesem unwahrscheinlichen Erschrecken plötzlich total nüchtern war, total den Schrott seines Lebens gesehen hat, und geblickt hat, was er angerichtet hat, aber dass Gott in seiner Gnade eingegriffen hat und ihn vor einem ganz, ganz großen Fehler bewahrt hat. Ich denke, nur so kann man diese Stelle erklären, dass er im Glauben den Jakob und auch den Esau gesegnet hat. Vielleicht dürfen wir auch an dieser Stelle uns erinnern, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, wenn Gottes Wort, der Heilige Geist, diese Szene im Neuen Testament so milde beschreibt. Letzter Schwenk wieder auf Esau, kam von der Jagd, haben wir schon mal gedacht, erfolgreich, gut gelaunt, bereitet ein schmackhaftes Gericht, so wie er es gern hat. Der Vater wunderte sich wahrscheinlich über Jakobs Verhalten und trat dann freudig und ahnungslos in das Zimmer Isaaks und präsentiert mit froher Stimme sein Gericht. nur wenige Sekunden später schreit er mit großem und bitterlichem Geschrei. Was ist hier passiert in den wenigen Minuten? Was für ein Geschrei hier? Über die Maßen. Und Hebräer 12, wo auch nochmal Bezug genommen wird auf diese Stelle, lesen wir, dass er weinte und über die Maßen geweint hat. Und das wird ja auch hier deutlich. Hast du nicht noch einen Segen, mein Vater, mein Vater? Aber die Bibel sagt, Hebräer 12, er fand keinen Raum zur Buße. Auch er hat die Möglichkeit, seine Schuld zu bekennen, sein gottloses Leben, seine Hurerei und so weiter, weil er doch hier ja auch vor dem Scherbenhaufen seines Lebens steht. Aber er hat das nicht gemacht, was wahrscheinlich sein Vater gemacht hat, in aller Stille hier sich als Sünder, als schuldig vor Gott erkannt und wahrscheinlich auch um Vergebung gebeten hat. Er fand keinen Raum zur Buße, sagt die Bibel, und hat dann nur noch einen Gedanken: Warte ab, Bürschchen, wenn ich dich treffe, nachdem der Vater beerdigt ist, dann ist es Ende mit dir. Letzter Schwenk auf Rebekka. Sie hört von den Racheplänen, es wird ihr mitgeteilt: Hör mal, dein Sohn Esau, der hat einen dicken Hals auf den Jakob, nehmt euch in Acht. Sie hört davon. Ja, sie geht auch nicht zu ihrem Ehemann. Sie spricht auch nicht mit dem Esau, sondern sie bedrängt Jakob zur Flucht vor Esau, überredet ihn jetzt doch so schnell wie möglich seine Sachen zu packen und abzuhauen in ihre alte Heimat, wo er in einigermaßen in Sicherheit ist. Und dann sagt sie ihm, und dann in ein paar Monaten, wir kennen ja den Esau, der ist manchmal schnell auf 180, aber der beruhigt sich auch schnell wieder, das war ja auch sein Charakter, dann ist die Sache vergessen und dann können wir wieder in Frieden zusammenleben. Sie schickt ihn auf Brautsuche in der Fremde. Wir finden bei ihr auch kein Bekenntnis, keine Reue, keine Buße, auch kein Gott befragen, wie sollen wir in dieser Situation miteinander umgehen, sondern sie handelt hier wieder so, wie sie meint, die Sache irgendwie ins Lot bringen zu können. Und sie wird ihren Jakob nicht wiedersehen. Das ist die letzte Szene in ihrem Leben mit Jakob, wenn wir davon ausgehen, oder wenn wir jetzt ausklammern, Kapitel 28, der Abschied, wie er sich von Jakob, der Isaak verabschiedet, ihn noch einmal segnet. Aber das letzte Gespräch, was wir finden, zwischen Rebekka und Jakob. Dann spielt sie ihrem Mann Depressionen vor, um ihn zu manipulieren. Also mit anderen Worten, mir geht so schlecht und ich kann nicht mehr. Und wenn jetzt auch noch der Jakob sich eine heidnische Frau nimmt, wozu mir das Leben? Ich bin lebensmüde, ich nehme einen Schreck, also ich halte es nicht mehr aus. Und das hat natürlich dann auch den Isaak wachgerüttelt, dass er in Kapitel 28, da hören wir morgen dann drüber, sich den Jakob nimmt und ihm gebietet: Nun nimm dir eine Frau, nicht von den Töchtern Kanaans und so weiter, sondern geh in das Haus deiner Vorfahren und hol dir eine, würden wir sagen, gläubige Frau. Aber sie sieht ihren Sohn nicht wieder. Ihre letzten Worte: Wozu sollte mir das Leben? Ist das nicht ein tragisches Ende? Was der Mensch sät, wird er ernten. Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wir lesen von Rebekka nichts mehr in der Bibel. Noch niemals, soweit ich mich erinnere, ihre Beerdigung. Ist nicht ganz genau, wann sie gestorben ist, aber wahrscheinlich in den 20 Jahren oder sicher in den 20 Jahren, wo Jakob in der Fremde war. Keine Szene mehr. Wir lesen nach Kapitel 28 auch nichts mehr von ihrem Mann, von Isaak, der noch mehr als 40 Jahre lebte. Ihr Leben hat keine Spuren mehr hinterlassen. Irgendwie hat man den Eindruck, die sind verrostet, nicht mehr brauchbar für den Herrn. Was der Mensch sät, wird er ernten. Wir lernen, dass Gott seine Absichten erfüllt mit uns, mit seinem Volk, mit oder auch ohne uns. Sein Tun kann niemand hindern, singen wir gerne in einem Lied. Seine Arbeit darf nicht ruhen. Er steht über allem. Und doch wie tragisch, dass ein Patriarch wie Isaak die letzten Jahrzehnte seines Lebens irgendwie nutzlos auf seinem Bett liegt, so kann man sich das vorstellen, und wir nichts mehr von ihm lesen oder hören. Damit möchte ich schließen mit einer Szene, die mich über viele Jahrzehnte schon begleitet. Ich habe euch erzählt, dass ich durch Pastor Wilhelm Busch zum Glauben gekommen bin. Bin viel in Essen gewesen, im Weigelhaus. Das verbindet mich sehr mit meinem Freund. Testings, Ruhrkonferenzen. Was waren das für bewegende Tage, wenn da so 800 bis 1000 Geschwister zusammen waren, um dann so alte Brüder zu hören, alte Patriarchen. Auch manche Jüngere waren da. Wilhelm Busch hat diese Konferenzen geleitet. Ja, und dann starb er. Ich war gerade Zivi in Bethel in den von Bolschwingschen Anstalten. Ich war 20 Jahre alt. War für mich ein Schock. Ich verdankte diesem Mann alles in meinem geistlichen Leben. Und der Klaus, der das schon richtig gedeutet, dass auch Fest und Treu ein bisschen abgekupfert ist von Licht und Leben, zumindest was die Inhalte und Form betrifft, hinten die Buchbesprechung, vorne ein kurzes geistliches Wort, Lebensbilder der Bibel, kritische Artikel und dann auch Missionarberichte und so weiter und so weiter. Das habe ich auch von ihm gelernt. Jetzt war er tot. Ich könnte nicht ahnen, was das für mich bedeutet hat. Ich habe innerlich geschrien, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Das, was Elisa schrie, als der Elia von ihm weggenommen wurde. Ja, da war meine große Bitte an den Herrn, kann ich irgendwie zur Beerdigung? Da habe ich den Hausvater Büsselmann gebeten. Ich war in Haus Kapernaum mit epileptischen Jungs beschäftigt, ob ich vielleicht doch zur Beerdigung fahren darf. Das hat er dann erlaubt. Und da sagte er mir, ja, der alte Tichtmeier, früher der Leiter von Nazareth, das war so eine Ausbildungsstätte für Diakone, der wird auch da sein. Da klingelt es natürlich in meinen Ohren, denn den habe ich auch oft gehört. Ein alter Patriarch, ursprünglich Ostfriese. Und so wie man sich einen Patriarchen vorstellt, ganz würdige, große Gestalt, so ein Spitzbart hatte er, weißes Haar, ganz originelle, ruhige Ausstrahlung und auch seine Worte, seine Predigten waren immer ein Genuss. Ganz anders wie die anderen. Und er war ein guter alter Freund von dem Pastor Wilhelm Busch. Naja, und da fuhren wir mit ihm. Das war für mich auch schon ein Erlebnis, mit 20 Jahren neben solchen oder hinter solch einem Patriarchen Auto zu fahren. Habe mich immer gewundert, wie er da draußen guckte und dann über die Ernte sprach und den Fahrer fragte, ja, was das und das machte und sprach gar nicht von dem Wilhelm Busch. Das konnte ich gar nicht verstehen. Naja, gut. Und dann war die Traueransprache in der Kirche und dann der Gang zum Friedhof. Tausende von vor allem jungen Menschen folgten dann dem Sarg da zum Stadtfriedhof. Ich habe nur geheult auf dem Weg. Im Denken an das, was dieser Mann mir gewesen ist, durch das, was ich von ihm gehört, aber vor allem auch, was ich gelesen hatte von ihm. Ja, am Grab sprachen dann, ich weiß nicht, wie viele Brüder, nur ein Bibelwort. Einer am anderen trat sein Mikrofon, unter anderem auch der spätere Bundespräsident Dr. Heinemann. Bibelworte in das Volk und dann wurde nochmal ein Lied gesungen dort unter Posaunenklang und dann gab es die Nachfeier. Da konnten natürlich nicht so viele dabei sein im Weiglerhaus. Ich durfte mit, weil ich am Rockzipfel war von dem alten Tichtmeier und konnte dann oben von der Galerie dann mir das alles ansehen und hören und dann gab es viele Nachrufe, vieles wurde erzählt über den Wilhelm Busch und dann stand zum Schluss dann der alte Tichtmeier auf, dieser alte Patriarch, und erzählte von seiner letzten Begegnung mit Wilhelm Busch, Testings und Konferenz, und sagte, ich muss jetzt, also wie sie sich verabschiedet haben, und wie dann der alte Tichtmeier von Wilhelm Busch hört, dass er zur Evangelisation nach Sassnitz auf Rügen fährt. Ich zitiere, nun standen wir da im Gedränge des Volkes auf dem Podium in Saalbau und nahmen Abschied voneinander. Und ich sagte zu ihm, lieber Bruder, nimm jetzt den Segen dieser reichen Tage mit hinüber. Grüß die Brüder. Und dann legte ich meine Hand auf die seine und sagte ihnen den Abschiedssegen, ohne dass ich wusste, was da kommen würde und sollte. Ich sagte zu ihm, der Herr segne dich und behüte dich. Das war das Letzte, was ich meinem Bruder gesagt habe. Und dann sind wir auseinandergekommen im Gedränge und haben uns nicht wiedergesehen. Und dann schildert er noch mal so kurz die letzten Tage von Wilhelm Busch. Er war auf der Evangelisation. Evangelisation war zu Ende. Er übernachtet dann auf der Rückreise in Lübeck. Wenn ich mich recht entsinne, war er da in einem Hotel oder in einem Gasthaus, hat sich noch ein Essen bestellt, noch ein Gespräch gehabt mit dem Kellner und der will ihm das Essen servieren und dann ist der Wilhelm Busch schon in der Ewigkeit. Und als der Tichmeier das so schilderte, da rief er aus, oh, welch ein herrliches Ende, meine lieben Brüder und Schwestern. Ich sehe den Mann noch vor mir und seine Stimme. Liebe Pastor, liebe Frau Pastor Busch und ihr Kinderbusch, was für eine Gnade Gottes. Wie oft habe ich gesagt, wenn Gott es mir schenken wollte, ich möchte nicht eine Sichel sein, die in der Ecke einer Scheunenwand dahin rostet. Ich möchte wie eine Sichel sein, die mitten im Dienst zerbricht. Das werde ich nie vergessen. Wilhelm Busch war so einer, wie eine Sichel im Dienst zerbrochen und nicht wie eine Sichel, die irgendwo in einer Scheunenecke verrostet. Isaaks Leben verrostet, unbrauchbar für den Herrn. Und schenke der Herr, dass dieses ernste Kapitel uns wirklich auch ermutigt, wirklich treu zu sein in der Nachfolge, stark zu sein in unserem Herrn, wachsam zu sein, uns nicht täuschen zu lassen durch unsere Vorstellungen und Sinne, sondern auf Gottes Wort hören, ihm folgen, ihm unser Leben weihen. Und doch welch ein Trost auch in diesem Kapitel, dass Gott ausgerechnet diesen Überlister, diesen linken Typen in den nächsten Kapiteln zu einem Anbeter Gottes macht, zu einem, der in seinem Alter wirklich etwas von der Herrlichkeit und von der Schönheit des Herrn Jesus in seinem Leben ausdrückt. Das ist wirklich ein großer Trost für viele von uns und auch für mich. Schenke der Herr, dass unser Ende anders ist wie das des Isaak. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Amen. Amen.